festgesetzten Tag den Eltern der zu erwartende Heiratsantrag gemacht.
From Saturday the 4th to Sunday the 5th of May, Reveille will embark on its 11th loop around the sun. Reveille is a collaborative sound and radio project presented by the SoundCap Cooperative that circles the Earth on live audio streams at daybreak. Reveille will be mixed from a hub at Stave Hill Ecological Park in South London and stations at Tartu, Sunshine Coast, Cagnat, and additional locations to be announced. You can listen online on Resonance Extra, Waveform, and other participating stations. For more information, please visit soundted.org/Reveille.
Macht und wurde angenommen. Alles ging sehr leicht und einfach vonstatten. Zumindest war es der Fürstin so vorgekommen. Aber bei ihren Töchtern erfuhr sie, wie wenig leicht und einfach diese so gewöhnlich erscheinende Angelegenheit, die Töchter zu verheiraten, doch war. Wie viele Ängste waren durchlebt, wie viele Gedanken durchdacht, wie viele Gelder aufgewandt worden, wie viele Zusammenstöße mit ihrem Mann hatte es gegeben bei der Verheiratung der beiden Älteren, Daria und Natalia. Jetzt, da sie die Jüngste in die Gesellschaft einführte, durchlebte sie dieselben Ängste, dieselben Zweifel, und noch größere Streitereien mit ihrem Mann als bei den Älteren. Der alte Fürst war wie alle Väter besonders empfindlich, sobald es um Ehre und Reinheit seiner Töchter ging. In Bezug auf die Töchter war er unvernünftig eifersüchtig, besonders in Bezug auf Kitty, die sein Liebling war, und machte der Fürstin auf Schritt und Tritt Szenen, dass sie die Tochter kompromittiere. Die Fürstin war daran seit den älteren Töchtern schon gewöhnt. Jetzt aber spürte sie, dass die Empfindlichkeit des Fürsten durchaus begründet war. Sie sah, dass sich in letzter Zeit im Verhalten der Gesellschaft vieles geändert hatte, dass die Mutterpflichten noch schwieriger geworden waren. Sie sah, dass Kittys Altersgenossinnen irgendwelche Vereine bildeten, irgendwelche Kurse besuchten, frei mit Männern umgingen, allein durch die Straßen fuhren. Viele machten auch keinen Knicks mehr. Und vor allem waren sie der festen Überzeugung, sich einen Mann auszusuchen, sei ihre Sache und nicht die der Eltern. Heutzutage wird nicht mehr so verheiratet, wie früher dachten und sagten alle diese jungen Mädchen und sogar die älteren Leute. Aber wie heute verheiratet werde, konnte die Fürstin von niemand erfahren. Der französische Brauch, die Eltern entscheiden über das Schicksal ihrer Kinder, war nicht mehr akzeptiert, wurde verworfen. Der englische Brauch, vollkommene Freiheit des jungen Mädchens, war ebenfalls nicht akzeptiert und in der russischen Gesellschaft unmöglich. Der russische Brauch der Heiratsvermittlung galt als schauderhaft. Alle machten sich lustig darüber, auch die Fürstin. Aber wie geheiratet und verheiratet werden sollte, wusste niemand. Mit wem die Fürstin sich auch austauschte, alle sagten ein und dasselbe. Aber erlauben Sie, in unserer Zeit sollte man diese alten Zöpfe endlich sein lassen. Schließlich gehen die jungen Leute eine Ehe ein, nicht ihre Eltern. Folglich sollte man es auch den jungen Leuten überlassen, sich einzurichten, wie sie es verstehen. Die hatten allerdings gut reden, die keine Töchter hatten. Die Fürstin wusste, bei näherer Bekanntschaft könnte ihre Tochter sich verlieben. Verlieben in jemand, der gar nicht heiraten mochte, oder in jemand, der zum Ehemann nicht taugte. Und so viel der Fürstin auch eingeredet wurde, in unserer Zeit müssten die jungen Leute ihr Schicksal selbst einrichten, konnte sie das genauso wenig glauben, wie sie geglaubt hätte, zu irgendeiner Zeit wären für fünfjährige Kinder geladene Pistolen das beste Spielzeug. Und deshalb war die Fürstin bei Kitty besorgter als bei den älteren Töchtern. Jetzt fürchtete sie, dass Wronski es dabei beließe, ihrer Tochter lediglich den Hof zu machen. Sie sah, dass die Tochter schon in ihn verliebt war, tröstete sich aber damit, dass er ein Ehrenmann sei und das deshalb nicht tun würde. Aber zugleich wusste sie, wie leicht es war, bei den heutigen freien Sitten einem Mädchen den Kopf zu verdrehen und wie leicht die Männer im Allgemeinen diese Schuld nahmen. In der vorigen Woche hatte Kitty der Mutter ihr Gespräch mit Wronski während einer Masurka erzählt. Dieses Gespräch beruhigte die Fürstin teilweise, aber ganz ruhig konnte sie nicht sein. Wronski hatte zu Kitty gesagt, er und sein Bruder seien es beide so gewohnt, sich in allem ihrer Mutter unterzuordnen, dass sie niemals einen wichtigen Schritt unternehmen, ohne sich mit ihr beraten zu haben. »Und jetzt erwarte ich als besonderes Glück die Ankunft meiner Frau Mutter aus Petersburg«, hatte er gesagt. Kitty hatte es erzählt, ohne diesen Worten irgendwelche Bedeutung beizumessen. Aber die Mutter verstand es anders. Sie wusste, dass die alte Dame jeden Tag erwartet wurde, wusste, dass die alte Dame über die Wahl ihres Sohns erfreut wäre, und es kam ihr sonderbar vor, dass er aus Furcht, die Mutter zu verletzen, keinen Heiratsantrag machte. Allerdings wünschte sie so sehr diese Ehe und ganz besonders ein Nachlassen ihrer Unruhe, dass sie daran glaubte. So bitter es auch war für die Fürstin, das Unglück der ältesten Tochter Dolly, die ihren Mann verlassen wollte, mit ansehen zu müssen, hielt die Aufregung, dass sich nun das Schicksal der jüngsten Tochter entschied, doch alle ihre Gefühle in Beschlag. Der heutige Tag hatte ihr mit dem Auftauchen Levins noch neue Sorgen gebracht. Sie fürchtete, dass ihre Tochter, die ihrem Eindruck nach für Levin seinerzeit gewisse Gefühle gehegt hatte, aus übertriebener Redlichkeit Wronski abweisen könnte und dass überhaupt Levins Eintreffen die Angelegenheit, die einem Abschluss so nahe war, verwirren und verzögern könnte. »Und ist er seit langem hier?« fragte die Fürstin, als sie nach Hause zurückkehrten. »Seit heute, Mama.« »Ich möchte eines sagen«, hob die Fürstin an, und an ihrer ernsthaften, lebhaften Miene erkannte Kitty, wovon die Rede sein würde. »Mama«, sagte sie und wandte sich über und über rot rasch zur Mutter um. »Bitte, bitte, sprechen Sie nicht darüber. Ich weiß schon, ich weiß alles.« Sie wünschte dasselbe, was ihre Mutter wünschte, doch die Motive des mütterlichen Wunsches verletzten sie. »Ich möchte lediglich sagen, wenn du einem Hoffnung gemacht hast, Mama, Liebste, um Gottes Willen, sprechen Sie nicht darüber. Es ist so schrecklich, darüber zu sprechen.« »Gut, gut, ich werde es nicht tun«, sagte die Mutter, da sie in den Augen der Tochter Tränen sah. »Doch eines, mein Herz, du hast mir versprochen, du würdest keine Geheimnisse vor mir haben.« »Würdest du doch nicht.« »Niemals, Mama, niemals.« Kitty wurde wieder rot und blickte der Mutter gerade ins Gesicht. »Aber ich habe jetzt nichts zu sagen. Ich, auch wenn ich wollte, ich weiß nicht, was ich sagen sollte und wie, ich weiß nicht.« »Nein, die Unwahrheit kann sie nicht sagen mit diesen Augen«, dachte die Mutter lächelnd angesichts ihrer Erregung und ihres Glücks. Die Fürstin lächelte darüber, wie riesig und bedeutsam ihr, der Ärmsten, erschien, was jetzt in ihrem Herzen vorging. 13. Kitty hatte nach dem Diner und bis zum Beginn des Abends ein Gefühl, dem vergleichbar, was ein Jüngling vor einer Schlacht empfindet. Ihr Herz schlug heftig und ihre Gedanken konnten nirgends verweilen. Sie fühlte, dass der heutige Abend, da die beiden sich zum ersten Mal begegnen würden, für ihr Schicksal entscheidend sein müsste. Und sie stellte sich die beiden unablässig vor, bald jeden für sich, bald beide zusammen. Wenn sie an Vergangenes dachte, verweilte sie mit Behagen und Rührung bei den Erinnerungen an ihr Verhältnis zu Levin. Kindheitserinnerungen und die Erinnerungen an Levins Freundschaft mit ihrem verstorbenen Bruder verliehen ihrem Verhältnis zu ihm besonderen poetischen Reiz. Seine Liebe zu ihr, von der sie überzeugt war, war schmeichelhaft und freute sie. Es fiel ihr leicht, an Levin zu denken. Den Gedanken an Wronski war dagegen etwas Peinliches beigemischt, obwohl er ein im höchsten Maß weltläufiger und ruhiger Mensch war, als wäre da etwas Verlogenes, nicht an ihm, er war sehr schlicht und nett, sondern an ihr selbst, während sie bei Levin ein absolut schlichtes und klares Gefühl hatte. Sobald sie allerdings an eine Zukunft mit Wronski dachte, tat sich eine glänzende und glückliche Perspektive vor ihr auf. Mit Levin jedoch erschien die Zukunft wie im Nebel. Als sie nach oben ging, um sich für den Abend umzukleiden und in den Spiegel schaute, bemerkte sie voll Freude, dass es einer ihrer guten Tage war und sie über alle ihre Kräfte verfügte. Und das brauchte sie auch für das Bevorstehende. Sie spürte in sich die äußere Ruhe und freie Grazie ihrer Bewegungen. Um 7:30, sie war gerade in den Salon hinuntergegangen, meldete der Lakai Konstantin Dmitritsch Levin. Die Fürstin war noch in ihrem Zimmer, der Fürst zeigte sich nicht. »Also ja«, dachte Kitty, und alles Blut strömte ihr zum Herzen. Sie war entsetzt über ihre Blässe, als sie in den Spiegel schaute. Jetzt wusste sie sicher, dass er deshalb früher kam, um sie allein anzutreffen und ihr einen Heiratsantrag zu machen. Und erst da stellte sich ihr alles zum ersten Mal in ganz anderem, neuem Licht dar. Erst da begriff sie, dass es nicht allein um sie ging, mit wem sie glücklich würde und wen sie liebte, sondern dass sie gleich einen Menschen verletzen musste, den sie lieb hatte. Und grausam verletzen musste. Weshalb? Deshalb, weil er, der Gute, sie liebte, verliebt war in sie. Aber da war nichts zu machen. Das sollte, das musste sein. Mein Gott, muss ich es ihm wirklich selbst sagen, überlegte sie. Was sag ich ihm bloß? Sag ich ihm wirklich, dass ich ihn nicht liebe? Das wäre nicht wahr. Was sag ich ihm dann? Sag ich, dass ich einen anderen liebe? Nein, es ist unmöglich. Ich gehe, ich gehe. Sie war schon an der Tür, als sie seine Schritte hörte. Nein, das ist nicht redlich. Was fürchte ich? Ich habe nichts Schlechtes getan. Komme, was wolle. Ich sage die Wahrheit. Mit ihm kann es gar nicht peinlich sein. Da ist er, sagte sie zu sich, als sie seine kräftige und schüchterne Gestalt mit den funkelnden, auf sie gerichteten Augen erblickte. Sie sah ihm gerade ins Gesicht, als flehte sie um Schonung, und reichte ihm die Hand. »Ich komme nicht zur rechten Zeit. Anscheinend zu früh«, sagte er mit einem Blick auf den leeren Salon. Als er sah, dass seine Erwartungen sich erfüllt hatten, dass ihn nichts am Sprechen hinderte, wurde sein Gesicht finster. »Oh nein«, sagte Kitty und setzte sich an den Tisch. »Doch eben, das wollte ich auch, sie allein antreffen«, begann er, ohne sich zu setzen und ohne sie anzublicken, um den Mut nicht zu verlieren. »Mama erscheint gleich. Sie war gestern sehr müde. Gestern...« Sie redete, ohne zu wissen, was ihre Lippen sagten, und ohne den flehenden und zärtlichen Blick von ihm zu wenden. Er blickte sie an. Sie errötete und verstummte. »Ich sagte Ihnen, dass ich nicht wisse, ob ich für lange hergekommen bin. Dass es von Ihnen abhänge.« Sie neigte den Kopf tiefer und tiefer, wusste selbst nicht, was sie antworten würde auf das, was nun nahe war. »Dass es von Ihnen abhänge«, wiederholte er. »Ich wollte sagen, ich bin deshalb hergekommen, weil meine Frau zu werden«, stieß er hervor und wusste selbst nicht, was er sagte. Aber da er fühlte, dass das Schlimmste gesagt war, hielt er inne und schaute sie an. Sie atmete schwer, ohne ihn anzublicken. Sie empfand Begeisterung. Ihr Herz war übervoll von Glück. Sie hätte niemals erwartet, dass das Geständnis seiner Liebe einen so starken Eindruck auf sie machen würde. Aber das dauerte nur einen Augenblick. Ihr fiel Wronski ein. Sie hob ihre lichten, aufrichtigen Augen zu Levin, und als sie sein verzweifeltes Gesicht sah, antwortete sie hastig: »Das kann nicht sein. Verzeihen Sie mir.« Wie war sie noch vor einer Minute ihm nahe gewesen? Wie wichtig für sein Leben? Und wie wurde sie ihm nun fremd und fern? »Das konnte nicht anders sein«, sagte er, ohne sie anzublicken. Er verneigte sich und wollte gehen. 14. Doch in diesem Augenblick erschien die Fürstin. Auf ihrem Gesicht malte sich Entsetzen, als sie die beiden allein sah, und dazu ihre verstörten Gesichter. Levin verneigte sich vor ihr und sagte nichts. Kitty schwieg, ohne den Blick zu heben. »Gott sei Dank, sie hat ihn abgewiesen«, dachte die Mutter, und ihr Gesicht erstrahlte in dem üblichen Lächeln, mit dem sie donnerstags die Gäste empfing. Sie setzte sich und begann, Levin nach seinem Leben auf dem Land auszufragen. Er setzte sich auch und wartete auf die Ankunft der Gäste, um unauffällig zu verschwinden. 5 Minuten später kam eine Freundin Kittys herein, die letzten Winter geheiratet hatte, Gräfin Nordston. Sie war eine hagere, gelbhäutige, kränkliche und nervöse Frau mit glänzenden schwarzen Augen. Sie hatte Kitty gern, und wie immer bei der Liebe verheirateter Frauen zu Unverheirateten, drückte sich ihre Liebe in dem Wunsch aus, Kitty nach ihrem eigenen Glücksideal zu verheiraten, und deshalb war ihr Wunschkandidat Wronski. Levin, den sie zu Beginn des Winters oft hier getroffen hatte, war ihr stets unangenehm gewesen. Wenn sie ihn traf, war es jedes Mal ihre Lieblingsbeschäftigung, ihren Scherz mit ihm zu treiben. »Ich mag das, wenn er von der Höhe seiner Grandeur auf mich schaut«, entweder sein kluges Gespräch mit mir einstellt, weil ich zu dumm bin, oder sich herablässt. Ich mag das sehr. Er lässt sich herab zu mir. Ich bin sehr froh, dass er mich nicht ausstehen kann, pflegte sie zu sagen. Sie hatte recht, denn Levin konnte sie tatsächlich nicht ausstehen und verachtete sie für das, worauf sie stolz war und was sie sich als Verdienst anrechnete, für ihre Nervosität, für ihre feinsinnige Verachtung und Gleichgültigkeit gegenüber allem Rohen und Gewöhnlichen. Zwischen Nordsten und Levin hatte sich das in der vornehmen Welt nicht selten anzutreffende Verhältnis ergeben, dass zwei Menschen sich zwar äußerlich freundlich verhalten, doch einander dermaßen verachten, dass sie nicht einmal ernsthaft miteinander umgehen und nicht einmal voneinander beleidigt werden können. Gräfin Nordsten stürzte sich sogleich auf Levin. »Oh, Konstantin Dmitritsch, wieder in unserem verderbten Babel!« Als sie ihm die winzige gelbe Hand reichte, war ihr eingefallen, dass er zu Beginn des Winters einmal gesagt hatte, Moskau sei ein Babel. »Nun, ist das Babel besser oder sind sie schlechter geworden?« fügte sie hinzu und sah sich spöttisch lächelnd nach Kitty um. »Es schmeichelt mir sehr, Gräfin, dass Sie sich so an meine Worte erinnern«, versetzte Levin, der inzwischen die Fassung wiedergewonnen hatte und aus Gewohnheit gleich in sein scherzhaft feindliches Verhältnis zu Gräfin Nordsten hineinfand. »Diese haben offenbar großen Eindruck auf Sie gemacht.« »Gewiss doch, ich schreibe alles auf.« »Nun, Kitty, warst du wieder Schlittschuhlaufen?« Und sie unterhielt sich mit Kitty. So peinlich es Levin auch war, jetzt zu gehen, fiel ihm diese Peinlichkeit jedoch leichter, als den ganzen Abend zu bleiben und Kitty zu sehen, die hier und da zu ihm herschaute und seinem Blick auswich. Er wollte aufstehen, aber die Fürstin bemerkte, dass er schwieg und wandte sich an ihn. »Sind Sie für lange nach Moskau gekommen? Sie geben sich ja wohl mit dem Samstag ab. Da können Sie nicht lange weg.« »Nein, Fürstin, ich gebe mich nicht mehr mit dem Samstag ab«, sagte er. »Ich bin für ein paar Tage hergekommen.« »Irgendwas hat er heute Besonderes«, überlegte Gräfin Nordston, während sie sein strenges, ernstes Gesicht betrachtete. »Irgendwie lässt er sich nicht zum Räsonieren verleiten. Aber ich kriege ihn noch. Zu gerne lasse ich ihn vor Kitty als Dummkopf erscheinen. Und das mache ich auch.« »Konstantin Dmitritsch«, sagte sie zu ihm, »setzen Sie mir bitte auseinander, was das zu bedeuten hat. Sie kennen das alles. Auf unserem Gut in Kaluga haben alle Bauern und alle Bauernweiber alles vertrunken, was sie hatten. Und jetzt zahlen sie uns nichts. Was hat das zu bedeuten? Sie heben die Bauern doch immer in den Himmel.« In diesem Augenblick betrat noch eine Dame den Raum und Levin erhob sich. »Entschuldigen Sie mich, Gräfin, aber ich weiß davon wirklich nichts und kann Ihnen nichts dazu sagen«, erklärte er und sah sich nach dem Offizier um, der hinter der Dame hereinkam. »Das muss Wronski sein«, überlegte Levin, und um sicher zu gehen, blickte er zu Kitty. Sie hatte schon auf Wronski einen Blick geworfen und blickte sich nun zu Levin um. Und dank diesem einen Blick ihrer unwillkürlich strahlenden Augen begriff Levin, dass sie diesen Menschen liebte. Begriff es ebenso eindeutig, als hätte sie es ihm in Worten ausgedrückt. Aber was war das für ein Mensch? Jetzt konnte Levin, ob das gut war oder schlecht, nicht anders als bleiben. Er musste herausfinden, was das für ein Mensch war, den sie liebte. Es gibt Menschen, die bei einer Begegnung mit ihrem glücklichen Rivalen, ganz gleich auf welchem Gebiet, dazu neigen, sich sofort von allem Guten, das in ihm ist, abzukehren und allein das Schlechte in ihm zu sehen. Es gibt Menschen, die im Gegenteil in diesem glücklichen Rivalen vor allem jene Qualitäten finden wollen, durch die er sie besiegt hat, und mit bohrendem Schmerz im Herzen allein das Gute in ihm suchen. Levin gehörte zu diesen Menschen. Doch es fiel ihm nicht schwer, das Gute und Anziehende an Wronski herauszufinden. Es sprang ihm sofort in die Augen. Wronski war mittelgroß, kräftig gebaut, von dunklem Typ, das Gesicht gutmütig schön, außerordentlich ruhig und unerschütterlich. An Gesicht und Gestalt, vom kurzgeschorenen schwarzen Haar und frisch rasierten Kinn bis zur locker sitzenden, nagelneuen Uniform, war alles schlicht und zugleich elegant. Wronski hatte der hereinkommenden Dame den Vortritt gelassen, ging dann zur Fürstin und danach zu Kitty. Während er auf sie zuging, glänzten seine schönen Augen besonders zärtlich. Und mit einem kaum merklichen, glücklichen und bescheiden triumphierenden Lächeln, so kam es Levin vor, beugte er sich ehrerbietig und behutsam über sie und hielt ihr seine nicht große, aber breite Hand hin.
NDR Kultur Mehr zum Nachhören finden Sie im Internet unter ndr.de/ndrkultur.
Thank you. Uluya, uluya, bede boyuma de, bede fesumi de, beta shuma, prisiliman, bede fireman de.
Ya, wait till we up your voice is, Zahaya hyper.
Dongo, teke. Dongo, dongo, yeah, 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 yeah. Yo, kino. Dongo, dongo, yeah, 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 yeah. Yo, give me
messing, oiling, don't make it romance.
All that lobby, nama, moi lobby today. Fashuma, and Belgium, Suriname. Dongo, 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 Daimilota Sofia, Opominoma Sofia, Wasi Sofia, Sofia, hey no, Sofia, hey no, Sofia, hey no, Sofia, hey no, Sofia, Sofia, Sofia,
Aragala,
I give me God of Floro, Mr. Mai, don't go by your door. Sofia Heina, Sofia Heina, Sofia Heina, Sofia, 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 hey, Wogoloma Sofia, Chanel Fa, Sharon, Sadeu Mawani, Opeke Tisomoro, Daily was a Tisomoro, Rolega Tisomoro, Una was a Tisomoro.
I'm sorry.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Lola my bere. Lola my baka. A nice paradise love. Lino brucho low. Meta ayahuasca.
Hey, 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 hey batuga muka Ibuana koma de muti
Dies ist der Audio Flashmob der Klimapiraten. Eine Art Radioballett. Lasst euch einfach in die folgende kleine Geschichte fallen. Verstreut euch auf dem Platz. Mischt euch unter die Leute. Sagt doch manchen einfach mal Hallo. Es ist ein sonniger Tag, ein warmer Sommertag. Auch wenn es regnen sollte, es ist ein sonniger Tag. Alles sieht gut aus. Fühlt sich leicht an. Die Sonne scheint wohlig warm. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen zu warm für diese Jahreszeit. So warm, dass Jacke aufmachen besser ist, ja. Und bleib mal stehen und schau hoch. In die Sonne. Es ist so warm, dass du Jacke, Mütze, Schal ausziehen musst. Unbedingt, um keinen Hitzschlag zu bekommen. Es ist viel zu warm. Oder krempel die Ärmel und Hosenbeine hoch. Puh. Findest du es auch so schwül? Luft zu fächern tut gut, ja. Das sind Hochsommertemperaturen. Ja, den Schweiß von der Stirn wischen. Puh. Du schwitzt. Hä? Hä? Guck mal da oben. Ja, da am Himmel. Was ist denn das da? Zeige mit gestrecktem Arm in den Himmel. Da kommt eine riesenschwarze Wolke und es wird plötzlich eisekalt. Schnell anziehen, schnell. Deine ganzen Sachen wieder anziehen, schneller. Es wird so kalt, dass du dich bewegen musst. Du zitterst ja schon. Du atmest plötzlich Aureifwolken. Du fängst an zu zittern. Rubbel dich warm. Plötzlich ist Eiszeit. Deine Bewegungen werden hektisch. Vielleicht kannst du wem anderes den Rücken rubbeln, ihn wärmen. Sonst hüpfe auf der Stelle. Oder laufe und halte dich warm. Kragen hoch und die Mütze über die Ohren, den Schal vor den Mund. Die Kälte scheint langsam die Verbindung zu kappen. Wenn die Musik ganz ausgeht, frierst du ein. In der Bewegung, in der du gerade bist. Bis sie weitergeht. Hallo? Hallo? Langsam, ganz langsam weicht die Kälte aus deinen Gliedern. Du wachst langsam auf, Die Lebensgeister kehren in deinen Körper zurück. Du streckst und regelst dich. Versuchst alles wieder zu bewegen. Bis du schlagartig wieder in den Himmel guckst. Du ahnst etwas Böses hinter dir. Hinter deinem Rücken. Du ahnst es kommen. Drehst langsam deinen Kopf über links nach hinten. Oh Gott. Ein Orkan. Ein Orkan, der immer näher kommt. Er schiebt eine riesige Welle vor sich her. Das ganze Wasser der geschmolzenen Polarkappen. Renne weg. Renn. Renn. Nein, nein, kauer dich lieber so klein du kannst am Boden zusammen. Es bringt nichts. Schütze deinen Kopf mit den Armen. Die Welle schlägt über dir zusammen. Überall Wasser. Überall Wasser. Lege dich auf den Bauch und schwimme auf der Stelle. Das Wasser umgibt dich. Tauche langsam auf. Das Wasser geht dir bis zur Brust. Es ist anstrengend, aber du schiebst dich hindurch, die Arme nach oben gestreckt, bis zur nächsten rettenden Bank, auf die du klettern kannst. Oder bis zum nächsten Mülleimer. Oder du suchst dir eine Laterne, an der du dich festhalten kannst. Hilf den anderen hoch, die auf die gleiche Insel wollen. Wir alle sind gebeutelt von so einigen Katastrophen und suchen Rettung. Das Klima hat am Rad gedreht und uns den Schweiß auf die Stirn getrieben. Dabei sind es eigentlich wir Menschen, die so eiskalt mit unserer Erde umgehen. Und das Klima zeigt uns nur die Konsequenzen. Also lasst uns jetzt handeln. Wir alle können etwas tun. Wir alle haben Ideen, Wünsche und Träume. Oft mehr gemeinsam, als wir denken. Ruft sie heraus, teilt sie mit. Nehmt eure Kreide und schreibt eure Wünsche fürs Klima auf die Straßen und Plätze. Danke, dass ihr mitgemacht habt.
Вся та жизнь от квартиры до работы. А кому и среда, суббота, а где-то субботы нет. Но это все аллегория, а есть сама история. Мне жаль, тебе не важно, зачем весь этот бред. We'll be right back.
me your love again.
Me, myself, and I, that's all I got in the end. That's what I found out. And it ain't no need to cry. I think about that from now on. I'm gonna be my own best friend. Me, myself, and I, that's all I got in the end. That's what I found out. And it ain't no need to cry. I think about that from now on. I'm gonna be my own best friend.
Got no time for that. How could you move it like you crazy? I ain't call you back down. Leave me alone. Drunk as fuck. Get you dumb as fuck. Running out the bus. Leave me alone. Yo, 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 yo.
She my body ting. And she a freak, 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 freak. And that pussy clean. Now I'ma eat, 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 eat. And a wedding ring. And she my weep, 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 weep. On a better thing.
She running money both.
Like, hope a nigga don't overdose. Like, add them shit, add them chops, add them sticks. And break it back, fuck it down, do no shit. And the other shit was cold, now I'm in there on the foes. Give me a brick and I make it a low. She dubbing a man and call me. I'm a pretty ass nigga, like, what you think? I'm making a walk, well, I can sing. These niggas wanna get on my pills. Tell me, oh, do I say so? I'm sending them shots, but I lay low. Am I it? She thought I was in car, but I don't obey. She my body ting, and she a freak, 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 freak. And that pussy clean. Now I'm a eat, 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 eat. And a wedding ring. And she know we, we on a better thing.
Why am I preaching?
this day, yes. Just like my versions of these belong to you. After a while, they're keeping me close to you.
Distant love.
Niggas ain't letting shit die. Yeah. Hit a nigga bitch outside. Then I put up the V-Live. And we had them sticks outside. Dragging on lean, I'm tired. Y'all niggas can't join my life. I ain't giving no high five. I ain't giving no high five. I ain't giving no high five. I ain't giving no high five.
Keep your head to the sky. It's gonna be alright.